Heute beginnen wir mit einem Gedankenexperiment. Angenommen, Sie wären, ist natürlich nicht passiert, aber wäre ja denkbar gewesen, angenommen, Sie wären heute am Eingang Folgendes gefragt worden. Für wie reich halten Sie sich? Und man hätte Ihnen einen Fragebogen vorgelegt mit einer Skala von 1 bis 10. Also 1 sehr arm bis hin zu 10 sehr reich. An welcher Stelle hätten Sie Ihr Kreuz gemacht, so ganz spontan? Was würden Sie sagen? Sind Sie arm oder sind Sie reich? Wahrscheinlich werden Sie meine Frage jetzt mit einer Gegenfrage kontern und sagen, ja, arm oder reich? In welcher Hinsicht bitte? Also arm oder reich an Geld, an Glück, an Kindern, an Hoffnungen, an Sorgen, arm oder reich in welcher Hinsicht? Welchen Reichtum streben Sie eigentlich an? Oder man könnte auch sagen, welcher Reichtum macht wirklich reich? Goethe, der berühmte deutsche Dichter, hat das Problem einmal so beschrieben. Er sagt, Zitat, der wahre Reichtum bestünde also in dem Besitz solcher Güter, welche man zeitlebens behalten, welche man zeitlebens genießen und an deren Genuss man sich bei vermehrten Kenntnissen immer mehr erfreuen könnte. Zitat Ende. So reden natürlich nur Dichter, aber Sie haben zwischen den Zeilen die Skepsis herausgehört. Zeitlebens genießen, zeitlebens behalten, weil ja an allen Gütern schon der Zahn der Zeit nagt. Was kann man schon zeitlebens behalten? Was ist wirklich arm und wer ist wirklich reich? Und Weihnachten, worauf wir jetzt zugehen, wirbelt unsere Vorstellungen von arm und reich dann noch mehr durcheinander, weil Weihnachten plötzlich behauptet, Gott wurde arm. Können Sie das denken? Gott wurde arm. Wie immer man sich Gott vorstellt, vorausgesetzt, dass es ihn gibt, aber wie immer man ihn sich dann vorstellt, allmächtig, allwissend, heilig, unvergänglich, darauf würde man kommen. Und das stimmt ja auch alles. Die entscheidende Urkunde, die uns die sicherste Information darüber gibt, nämlich die Bibel, sagt das mit großer Deutlichkeit. Ja, der wirkliche, wahre, lebendige, reale Gott, der ist allmächtig, der ist allwissend, der ist heilig, der ist unvergänglich. Aber dann kommt Weihnachten. Und das steht auch in der Bibel. Und Weihnachten beginnt damit, dass Gott arm wird. Und die Frage ist, was bewirkt das in der Folge für unsere Vorstellung von arm oder reich? Das Motto über unserer Predigt ist heute ein Vers, der auch in der Bibel steht, im Neuen Testament. Also in dem Teil, der damit beginnt, dass Jesus in die Welt kommt. Und einer seiner wichtigsten Verkündiger und Theologen, der Apostel Paulus, hat das in einem Satz prägnant zusammengefasst. Und Sie haben diesen Satz auch auf Ihrem Zettel dort, der Ihnen am Ausgang oder Eingang ausgehändigt wurde. Da schreibt Paulus, denn ihr kennt ja im zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth, in dieser Hafenstadt, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Alles klar? Wenn Jesus nur ein besonderer Mensch gewesen wäre, sagen wir mal ein besonders edler Mensch, dann würde uns dieser Satz keine Probleme bereiten. Denn das hat es immer mal wieder gegeben. Das hat es immer wieder gegeben in der Geschichte, dass besonders nachdenkliche Menschen sich freiwillig für ein Leben in Armut entschieden haben. Denken Sie ans Mittelalter, die Bettelorden. Die Bettelmönche leisteten ja in ihrem Umfeld zum Teil erstaunliche kulturelle und wissenschaftliche Arbeit. Und die verstanden ihre Armut als Schutz gegen Ablenkung und Zerstreuung. Also, wenn Sie zu viel Ablenkung und Zerstreuung haben, versuchen Sie es vielleicht mal mit Armut. Und Franz von Assisi, der Stifter des Franziskanerordens, der suchte wirklich die Armut nach einer verwöhnten Jugend. Er war Sohn eines wohlhabenden Tuchhändlers gewesen, kam Franziskus in eine Lebenskrise, ausgelöst durch eine Krankheit. Und er merkte in dieser Krise, ich muss mich jetzt von allem trennen, was mich so in meinem normalen Alltag ständig beschäftigt. Er nannte das, ich muss rausgehen aus der Welt, nur dann werde ich wirklich ein erfülltes Leben finden. Und er sagte das wörtlich, seit ich, also Franziskus, seit ich die heilige Armut als meine Gemahlin, meine Freude und als meinen geistigen und körperlichen Schatz gewählt habe, fühle ich die größte Scham, wenn ich jemanden finde, der noch ärmer ist als ich. Zitat Ende. Also er sagt, ich schäme mich, wenn ich jemanden finde, von dem ich meinen könnte, er sei noch ärmer als ich womöglich. Und dann gründete er den Franziskanerorden, der bis heute existiert. Wie gesagt, solche Leute hat es immer gegeben. Und wenn Jesus nur ein religiöser Mensch wäre, dann wäre Jesus nur ein weiteres Beispiel für diese Armutsapostel. Und dann wäre dieser Satz auch nicht so furchtbar aufregend, aber er würde auch an unserem Leben nicht so furchtbar viel ändern. Was diesen Satz, den Sie da vor sich haben, aber so anstößig macht, ist Folgendes: dass Paulus bei diesem Satz davon ausgeht, dass Jesus Gott ist. Das muss man mal denken. Das sehen Sie an ähnlichen Formulierungen, die Paulus zum Beispiel den Christen in Philippi schreibt, dass er sagt, Jesus kommt direkt von Gott und er ist Gott. Und natürlich fragen wir uns, kann das sein? Und andere würden sagen, ja, ist das denn so wichtig, ob nun Jesus Gott ist? Kann man diese Frage nicht den Theologen und den Philosophen überlassen? Und es sind ja auch regalweise Bücher darüber veröffentlicht worden. Verstehen Sie, die Frage ist, was hängt für uns davon ab, für Sie und für mich? Ob Jesus Gott ist. Und Paulus sagt auch, halt Leute, und damit heizt er die Diskussion noch weiter an. Paulus sagt, Leute, so schnell sind wir nicht fertig mit der Frage, wer Jesus ist und ob Jesus Gott ist. Denn hört her, es gibt einen direkten Zusammenhang. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Gottes Armut und unserem Reichtum. Hier steht's. Er, obwohl er reich war, wurde um euretwillen arm, damit ihr durch seine Armut reich würdet? Da steht es schwarz auf weiß. Gottes Armut hat mit uns zu tun. Da steht es schwarz auf weiß. Ja, es gibt einen geheimnisvollen Zusammenhang, den wollen wir ergründen, zwischen Gottes Armut und unserem Reichtum. Ganz schön verwirrend, gebe ich zu. Aber nochmal, was ist arm und was ist wirklich reich? Möglicherweise beneiden Sie andere Leute um deren Geld. Sie sehen deren riesige Staatskarossen und beeindruckende Villen. Aber vielleicht sagt der, den Sie beneiden, ich würde mein ganzes Geld hergeben, wenn ich so nette Kinder hätte wie der. Oder ich würde mein ganzes Geld hergeben, wenn ich nicht diese verborgene Krankheit ständig mit mir rumschleppen müsste. Oder ich würde mein ganzes Geld hergeben, wenn nicht diese eine Situation in meinem Leben vor 5 Jahren passiert wäre. Wenn ich das ungeschehen machen könnte. Ich würde alles dafür geben. Als Steve Jobs, der Mitgründer von Apple, 2011 im Alter von nur 56 Jahren starb, da hätte er bestimmt sein ganzes Vermögen hergegeben für ein paar Jahre mehr Leben. 6 Jahre vorher hat er beim Uni-Vortrag in Stanford gesagt, keiner will sterben. Keiner will sterben. Also wer beneidet hier wen? Und welche Art von Reichtum ist wirklich erstrebenswert? Lassen Sie mich versuchen, etwas Ordnung in diese Fragen zu bringen, indem ich Ihnen aus der Perspektive der Bibel und vor allem unseres Paulus-Verses hier 3 Leitsätze vorlegen werde. Heute Morgen 3 Leitsätze, verbunden mit der Frage, die nur Sie beantworten können, ob diese 3 Leitsätze möglicherweise etwas an Ihrem Leben ändern können. Erstens, der erste Leitsatz fasst nochmal zusammen, was ich eben zu zeigen versuchte. Erstens, viele Reiche sind arm. Das ist das Erste. Viele Reiche sind arm. Jesus hat das im Evangelium gesagt, Markus Evangelium, das hat ein Mitarbeiter des Apostel Petrus aufgeschrieben, Markus 8, Vers 36, zitiert er Jesus, wo Jesus sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde und nehme dabei doch Schaden an seiner Seele? Also, was nützt es einem Menschen, wenn er sich mit Reichtum umgeben könnte, mit goldenen Wasserhähnen und doch in seinem Inneren, in seinem Herzen arm und traurig bliebe? Und Jesus hat dieses Prinzip mal verdeutlicht durch die Geschichte. Jesus hat ja oft mit Beispielgeschichten den Leuten was klargemacht. Von einem reichen Landwirt, der hat eine super Ernte eingefahren und nachdem das geschafft war, hat er sich dann zurückgelehnt und hat gesagt, so jetzt bin ich für alle Zukunft abgesichert. Er hat noch gute Scheunen gebaut, um alles, was er an Ertrag so zusammenklauben konnte, gut aufzubewahren. Und er meinte, damit sei er abgesichert für die Zukunft. Und Jesus lässt ihn dann sagen in diesem Beispiel, du Narr, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Also heute Nacht geht's aufs Sterbebett und was hast du dann von dem, was du angesammelt hast? Und übrigens der Anlass für dieses Beispiel, das Jesus erzählt hat, war ein Erbstreit. Können einige von uns vielleicht auch nachvollziehen. Und am Ende sagt Jesus dann am Beispiel dieses reichen Landwirts, so geht's dem, der Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Also dieses Problem, ich denke, man kann das nachvollziehen, ist heute nicht minder akut. Auch heute gibt es Erbstreitereien und heute sind wir genauso in der Situation, dass wir meinen, wenn wir unsere Rente gesichert haben und unser Vermögen gut angelegt, dass wir dann auf der sicheren Seite wären. Bielefeld, vielleicht erinnern Sie sich noch an den Skandal um den Top-Manager Thomas Middelhoff. Der lebte in diesem wunderschönen, beschaulichen Bielefeld und er wurde 2014 wegen Untreue und Steuerhinterziehung zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Das ging damals durch die Presse. Thomas Middelhoff, er war erst Chef von Bertelsmann gewesen, ist dann später zu Karstadt Quelle gegangen, hat das umbenannt in Arcandor. Middelhoff galt als besonders erfolgreich, aber auch als extravagant. Er bewohnte hier in Bielefeld eine Villa mit, das müssen Sie sich mal vorstellen, mit 8 Bädern. Und manchmal flog er mit dem Hubschrauber von Bielefeld in die Firmenzentrale nach Essen. Der konnte sich's eben leisten. Und er hat dann im Nachhinein gesagt, dass er sich über diesen Reichtum definiert hätte. Daran hing der Wert seiner Person und dass er wie getrieben war von Gier. Middelhoff beschreibt es in einem Interview aus dem Jahr 2018. Da sagt er, wenn man im finanziellen Überfluss lebt, dann kommen auf immer neue Ideen. Zum Beispiel kaufte ich mir eine mehrere Millionen Euro teure Yacht. Dann war ich einmal draufgegangen und war ratlos. Die Yacht hat mich nicht glücklich gemacht. Ich war rastlos und konnte die Yacht nicht mehr genießen. Heute fahre ich mit dem Fahrrad durch Hamburg und nehme alles viel bewusster wahr. Und dann wurde plötzlich gegen ihn ermittelt. Wegen Steuerhinterziehung, wegen Untreue. Und wieder alle Erwartung findet er sich am Abend des 14. November 2014 in der Untersuchungshaft wieder. In seiner Zelle wird er gezwungen, sein Leben auf den Prüfstand zu stellen. Und er hat das Ergebnis dieser Prüfung dann in einem sehr spannenden Lebensbericht veröffentlicht. Thomas Middelhoff, A115, das war seine Zelle, in der er die Untersuchungshaft verbracht hat, der Sturz. A115, der Sturz. Und er gibt uns manche interessanten Einblicke in sein Leben. Dort schreibt er eine Rolle, von der mir in A115 bewusst geworden ist, dass ich sie zumeist sehr selbstverliebt ausgefüllt habe, weil ich spürte, dass ich innerlich immer leerer wurde. Ich habe über einen langen Zeitraum meines Berufslebens nur eine Rolle gespielt, eine Rolle des international agierenden Managers, der immer und überall erfolgreich ist, Teil der globalen Business-Elite, hart, schnell, einflussreich und allem gewachsen. In der Abgeschiedenheit meiner Zelle erkannte ich, was ich geworden war. Ein Narzisst, also ein Typ, der sich immer um sich selbst dreht, dessen Handeln in vielerlei Hinsicht hedonistisch bestimmt war, also nur vom Streben nach noch mehr Genuss. Ich suchte wie ein Abhängiger die Anerkennung der Medien, den Zuspruch des Mentors, das Lob der Eigentümer. Na klar, für die er eine gute Dividende erarbeiten sollte. Und in dieser Zeit fängt er an, nach Gott zu fragen. Und am Ende des Buches schreibt er dann, ich danke Gott, dass er mich hierher geführt hat, also in diese Zelle, und mir die Augen geöffnet hat, damit ich meine Fehler erkennen kann. Thomas Middelhoff im Jahr 2018. Er ist ein Paradebeispiel für das, was Jesus hier gesagt hat. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde und nehme doch Schaden an seiner Seele? Die Bibel sagt übrigens nicht, ich will das hier zur Klarstellung auch noch hinzufügen, die Bibel sagt übrigens nicht, immerhin stoppt das Getränk meinen Redefluss, die Bibel sagt übrigens nicht, dass Geld, das materielle Reichtum automatisch und in jedem Fall unglücklich machen kann oder unglücklich machen muss. Es gibt auch andere Fälle, ich werde am Schluss von einem berichten, aber so viel ist klar, es kann für sich genommen nicht glücklich machen. Verstehen Sie? Ihr Besitz wird Sie nie erfüllen können. Warum? Weil wir uns das, was wir wirklich brauchen, für kein Geld der Welt jemals besorgen könnten. Vor einigen Jahren drehte die BBC eine Art Dokumentarfilm über Jean-Paul Getty, gestorben 1976, den Öltycoon. Getty galt seinerzeit als der reichste Mensch. Er besaß wohl mehr als 1,5 Milliarden Dollar. Und in diesem Film wird dann gezeigt, wie er in seinem großen Park mit abgerichteten Wachhunden einsam seine Bahnen zieht, durch die riesigen Räume des Schlosses wandert. Und an der Art, wie er spricht, an seinem fast unbeweglichen Gesicht, an seinen kalten Augen kann man es erraten, für diesen Mann gibt es immer nur Geschäft und Geld. Fünfmal war Paul Getty verheiratet, seine Frauen verließen ihn alle. Für ihn stand das Geschäft immer an erster Stelle. Er besaß alles und doch nichts, ein tief unglücklicher Mann. Das ist unser erster Leitsatz. Viele Reiche sind arm. Nun könnte ein Blick auf unser Konto uns vielleicht vorschnell erleichtern. Manchmal beschwert er uns ja eher, aber hier könnte er uns vielleicht vorschnell erleichtern. Aber dann hätten wir die Pointe dieser liebevollen Warnung von Jesus noch nicht erfasst. Wenn wir uns nicht auf unser materielles Vermögen verlassen, um glücklich zu werden, wenn wir uns nicht auf unsere Aktien verlassen, um Sicherheit zu finden, weil das unser Vermögen möglicherweise nicht hergibt, wo liegt dann, und das kann nur jeder für sich beantworten, wo liegt dann stattdessen unser Reichtum? Wodurch definieren Sie Ihren Wert, wenn schon nicht durch 8 Bäder? Vielleicht fahren Sie ja mit der U-Bahn zur Arbeit, statt mit dem Hubschrauber zu fliegen. Aber nach welcher Form von Reichtum streben Sie stattdessen? Oder anders gefragt, worin finde ich meine Sicherheit und woran machen Sie Ihren Sinn und Ihr Glück fest? Vielleicht an einer heilen Familie? Oder an einem zuverlässigen Freundeskreis? Das ist ja was Gutes, aber ich frage auch hier, wie haltbar ist das? Wie lange wird das währen? Denken Sie an das Goethe-Zitat vom Anfang. Ja, viele Reiche sind arm, aber gilt das nicht für jede Form von Reichtum? Die Bibel betreibt keinen Klassenkampf, das müssen wir ganz deutlich sagen. Die Bibel behandelt alle Menschen gleich, auch die Besitzenden genauso wie die weniger Besitzenden. Und die Bibel stellt uns allen eine Diagnose aus, die wir, wenn wir ehrlich sind, in unserem Herzen wahrscheinlich sowieso ahnen. Diese Diagnose hat ein Prophet Israels im Alten Testament auf den Punkt gebracht. Jesaja schreibt es im 40. Kapitel seines Buches, Vers 6, alles Fleisch, sagt er dort. Das heißt, alles Leben, und er meint damit alles menschliche Leben, ist wie Gras. Und alle seine Anmut wie die Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt. Verstehen Sie, das ist die alttestamentliche Version von was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde und nehme an seiner Seele Schaden. Alles Leben ist wie Gras. Die Blume auf dem Feld, das Gras ist verdorrt und die Blume verwelkt. Viele Reiche sind arm. Ja, man müsste es noch radikaler formulieren. Aller Reichtum endet früher oder später in Armut. Aller Reichtum endet früher oder später in Armut. Aber nun sind Sie natürlich heute Morgen nicht hierher gekommen, ich bitte das zu entschuldigen, um das zu hören. Zum einen haben Sie es wahrscheinlich sowieso geahnt und zum anderen wäre das nicht so erfreulich. Das hilft uns ja noch nicht so viel, wenn wir wissen, worauf wir uns nicht verlassen können. Aber gerade hier setzt die Bibel jetzt an. Hier setzt auch Paulus an und sagt, passt auf Leute, es gibt einen Ausweg. Es gibt einen Ausweg aus diesem Dilemma Gottes, nicht wie ein Arzt, der uns eine schonungslose Diagnose stellt und dann sagt, es tut mir leid, ich kann nichts mehr für dich tun. Wir haben kein scharfes Schwert mehr, wie das neulich jemandem gesagt wurde. Wir haben kein scharfes Schwert mehr. Wir können im Grunde genommen nur noch zugucken. Nein, so macht Gott das nicht. Gott stellt die Diagnose, aber Gott hat auch etwas gegen dieses Elend getan. Und jetzt, verstehen Sie, kommt Weihnachten ins Spiel. Und der Weg, den Gott beschritten hat, der war erstmal sehr unkonventionell, sehr ungewöhnlich. Er funktionierte nämlich darüber, und jetzt halten Sie sich fest, er funktionierte darüber, dass Gott selbst erstmal arm geworden ist. Und damit sind wir bei unserem zweiten Leitsatz. Erstens, viele Reiche sind arm. Zweitens, Gott wurde arm. Und jetzt kommt Paulus. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde. Sie haben wahrscheinlich davon gehört, dass Gott sein Erscheinen in dieser Welt durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder angekündigt hatte. Deswegen wurden hier am Anfang dieses Gottesdienstes Ihnen ein paar Kostproben gegeben von prophetischen Aussagen aus den Jahren 700 Und 500 vor Christus immer wieder wurde auf diesen einen hingewiesen, den Gott in diese Welt schicken würde. Und dabei hat Gott sich ziemlich festgelegt. Er hat in Micha gesagt, dass der Geburtsort Bethlehem sein würde. Mehr als 500 Jahre vorher, deswegen stand die Krippe in Bethlehem. Er hat durch Sacharja gesagt, und daraus hat dann Georg Friedrich Händel ein berühmtes Weihnachtslied geschmiedet: Tochter Zion, freue dich, siehe, dein König kommt zu dir. Er kommt, der Friedefürst. Das ist nicht Händel im Original, sondern Altes Testament. Und damit ist Jesus gemeint. Es wurde an vielen Stellen vorbereitet. Und als Jesus dann wirklich ankam in der Welt, hat Jesus all diese Vorankündigungen erfüllt, Punkt für Punkt in seiner Person. Und viele, die das aufmerksam beobachteten, haben gesagt, das kann kein Zufall sein. Aber dazu gehört eben auch diese Armut. Mehr, überlegen Sie mal, mehr Armut in den Stunden der Geburt geht kaum. Ich weiß nicht, unter welchen Bedingungen all diese lieben Kinder hier geboren worden sind. Aber von Jesus heißt es in Lukas 2, denn sie hatten keinen Raum in der Herberge. Das ist ja kein Idyll gewesen, dieser Stall oder diese Höhle. Wenn Gott damals eine Wohnungsanzeige aufgegeben hätte, dann hätte die folgenden Text haben können: Biete Luxusvilla mit allem Komfort in schönster Lage, suche alte Bretterbude im Nahen Osten, Kriegsschauplatz angenehm. Und wer so eine Wohnungsanzeige liest, der reibt sich erstmal die Augen. Das kann wohl nicht sein. Das hätte Mittelhoff mal lesen müssen. Ne? Wer sollte so etwas machen? Raus aus seiner Traumvilla mit Swimmingpool und dafür rein in ein Elendsquartier ohne Wasser und Licht. Aber genau das ist passiert. Verstehen Sie, genau das ist Weihnachten. Dieser wahnsinnige Umzug hat wirklich stattgefunden. Das ist aktenkundig geworden im Weihnachtsbericht der Bibel. Lukas war kein Märchenerzähler, sondern Historiker und übrigens auch Mediziner. Der allmächtige Gott ist umgezogen. Aus dem Reichtum in die Armut, aus dem Himmel auf die Erde, aus dem Jenseits ins Diesseits. So geschehen vor etwa 2000 Jahren in Israel, gut dokumentiert in historischen Quellen. Die Weihnachtsgeschichte ist kein Märchen aus tausend und einer Nacht, was immer der Spiegel von Jahr zu Jahr darüber verzapft, sondern die Weihnachtsgeschichte ist fest verankert mitten in der Geschichte des Nahen Ostens. Das kann man nachweisen. Und in diesem Stil von der Krippe her geht es weiter. Jesus wird geboren in einer geborgten Krippe. Später wird er reisen und predigen in einem geborgten Boot. Er wird in Jerusalem einreiten auf einem geborgten Esel. Das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern kurz vor der Kreuzigung wird er feiern in einem geborgten Saal. Und sogar sein Leichnam nach der Kreuzigung wird begraben werden in einem geborgten Grab. Ja, Gott wurde arm. Und Jesus hat das mal selbst gesagt: Die Füchse haben Gruben, die Vögel des Himmels haben Nester, aber des Menschen Sohn, das war ein Titel, mit dem er von sich selbst sprach, hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Aber jetzt müssen wir aufpassen und nicht an der Oberfläche hängen bleiben. Das ist wahr, diese Armut gab es. Aber diese Armut ging noch tiefer. Die Armut von Jesus betraf nicht nur die äußeren Umstände, sondern Paulus schreibt das in diesem Brief an die Gemeinde in Philippi, in Philipper 2, da sagt er, er entäußerte sich selbst. Das ist etwas kompliziert formuliert in unseren Ohren. Aber da sagt er in Vers 7, Philipper 2, Jesus entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch befunden. Er erniedrigte sich selbst. Das ist jetzt der komplizierteste Teil meiner Predigt, aber das ist wichtig, wenn wir verstehen wollen, was es heißt, dass Jesus wirklich arm wurde. Sie müssen sich Folgendes klar machen. In der Zeit, wo Jesus sich hier auf der Erde befand, tauchte er voll und ganz in unsere Welt ein. Und dafür gab der Sohn Gottes bestimmte Vorrechte auf, die er vorher automatisch besessen hatte. Seine Unangefochtenheit, seine Erhabenheit über alle Begrenzungen. Das hatte er im Himmel gehabt, das hat er alles genossen. Und vieles von dem gab er auf, aber nicht alles, nicht alles. Er blieb ja Gottes Sohn. Und man konnte die Macht Jesu in diesen gut 30 Jahren, die er hier auf der Erde war, und vor allem dann in den 3 Jahren seines öffentlichen Wirkens, man konnte diese Macht immer wieder sehen. Die Wunder, wenn er durch ein Machtwort einen unheilbar Kranken von einer Sekunde auf die andere auf die Füße stellte, und es waren immer viele Zeugen dabei. Oder wie er jemanden rausholte aus einer Grabhöhle, von dem die Angehörigen sagten, hol ihn bloß nicht raus, er stinkt schon. Lass ihn da bloß drin. Und plötzlich kommt er raus. Und die Leute sehen es und ihnen bleibt der Mund offen stehen. Und man hätte das nicht berichten können, wenn es nicht wahr gewesen wäre, weil einfach zu viele hätten sagen können, Leute, das ist nur Fake, das ist erfunden. Nein, diese Macht Jesu blitzt immer wieder auf. Auch als Jesus unsere menschliche Natur annahm, besaß Gottes Sohn ja immer noch seine göttliche Natur. Das darf man nie vergessen. Er blieb ja dieselbe Person, die er vorher war. Aber zugleich, und das ist das Spannende, zugleich durchlebte Jesus typische Erfahrungen, die allen Menschen gemeinsam sind. Er wurde nicht sündig, das wird immer wieder betont im Neuen Testament. Aber sein Armwerden, so hat ein Theologe treffend gesagt, geschah durch Addition, nicht durch Subtraktion. Also durch Dazunehmen und nicht durch Wegnehmen. Jesus nahm, Sie können sich das so vorstellen, Jesus nahm unser Menschsein in seine göttliche Person auf. Jesus hörte nicht auf, Gott zu sein und nahm unser Menschsein quasi dazu, mit Ausnahme der Sünde. Er unterwarf sich diesen Lebensbedingungen. Er hatte Hunger wie wir, er hatte Schlafbedürfnis wie wir, er war traurig wie wir, er erfuhr Schmerzen wie wir, er konnte total kaputt und erschöpft sein von der Arbeit wie wir und trotzdem konnte er diese Wunder tun, trotzdem blieb er ohne Sünde. Aber er nahm sehr, sehr viel von uns mit auf in sein Leben und das ging so weit, dass er an diesem Kreuz dann starb. Er konnte sterben wie wir. Lassen Sie mich das mit allem Respekt sagen. Gott wird so arm, dass er sich selbst verliert. Das kann man nicht mehr denken. Als Gottes Sohn dann an diesem Kreuz stirbt und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott von Gott getrennt. Unfassbar, Gott wird so arm, dass er sich selbst verliert. Das ist der zweite Leitsatz. Gott wurde arm, aber warum, fragen wir. Und jetzt kommt der eigentliche Skandal. Jetzt kommt das eigentlich Anstößige, dass Paulus Sie und mich in diese Geschichte persönlich mit reinzieht. Dass er sagt, ja, Jesus wurde arm für uns. Und da schließt Paulus sich selbst mit ein, aber mich und Sie genauso. Ja, Gott inszeniert diesen ganzen Vorgang für uns, unvorstellbar. Und warum macht er das? Paulus hat das 3 Kapitel vorher gesagt, in 2. Korinther 5. Unser Vers stammt ja aus 2. Korinther 8. Und in Kapitel 5 hat Paulus das schon mal erläutert. Da sagt er über Jesus, Gott, der Vater, hat den, der von keiner Sünde wusste, nämlich Jesus, für uns zur Sünde gemacht. Er hat auf ihn gewissermaßen unsere Schuld draufgepackt. Er hat ihn zum Stellvertreter für unser verfuschtes Leben gemacht. Das finden Sie in ganz vielen Weihnachtsliedern, zum Beispiel in diesem berühmten, wo es heißt dann, Gott wird ein Kind, hebet und träge die Sünd. Das heißt, er nimmt das auf sich. Jesus nimmt die Schuld und den Schmutz weg, der uns von Gott trennt. Unseren Unglauben, unsere Selbstsucht. Unser Leben, mit dem wir ganz selbstverständlich so umgehen, als ob es uns gehören würde und uns nicht geschenkt wäre von Gott. Indem wir selber die großen Chefs sind, indem wir vielleicht, wenn es gut geht, Gott eine kleine Nebenrolle zugestehen und ihn ab und zu mal rausholen aus dieser Kiste, wenn es schwierig wird oder wenn Weihnachten wird oder so. Aber ansonsten sind wir schon unsere eigenen Herren und Götter und leben so, als ob wir ihm nicht alles verdanken würden. Unser Leben ist im Grunde genommen ein Affront, eine ignorante, arrogante Beleidigung dessen, dem wir alles verdanken. Und das nimmt Jesus auf sich. Man könnte auch sagen, Jesus entsorgt durch seinen Tod am Kreuz, was in Wahrheit das größte Problem meines Lebens ist, wofür ich verantwortlich bin. Und deswegen hat er sich diesem Kreuz nicht entzogen. Verstehen Sie? Die Leute haben manchmal gefragt, er hätte das doch nicht mitmachen können, er hätte sich dem doch entziehen können. Klar hätte er. Aber hat er nicht. Zum Glück für mich und für Sie auch. Und Jesus realisiert das. Er macht das praktisch, dieses Schuld wegtragen, indem er unsere Last auf sich lädt, indem er sich so mit unserer Schuld identifiziert, als ob er sie selbst getan hätte. Verstehen Sie, so ist das gemeint. Das ist ein Gedanke, den müssen wir erst mal denken. Aber darin liegt die eigentliche Bedeutung seines Kreuzestodes, dass Jesus damit genau die Strafe auf sich zieht, die für uns angemessen gewesen wäre in den Augen Gottes. Martin Luther hat ein krasses Bild dafür gefunden. Ich liebe dieses Bild. Es ist auch berühmt geworden, weil es dieses Geheimnis greifbar macht. Luther hat Jesus verglichen mit einem reichen, edlen Bräutigam. Das können wir uns alle vorstellen. Ein reicher, edler Bräutigam, der ein verarmtes und auf die schiefe Bahn geratenes Mädchen heiratet. Und von jetzt an kommt der Bräutigam für alle Schulden auf, die sich in ihrem Leben angesammelt haben, so als hätte er sie selbst verbrochen. Und umgekehrt kommt dieses Mädchen mit der zweifelhaften Vergangenheit jetzt in den Genuss des ganzen Besitzes ihres reichen Bräutigams, so als ob das ihr eigener wäre. Und Luther hat das genannt einen fröhlichen Wechsel. Einen fröhlichen Wechsel. Er sagt es wörtlich so, das müssen Sie hören. Er sagt, ist das nun nicht eine fröhliche Hochzeit, wo der reiche, edle, gerechte Bräutigam Christus das arme, verachtete, unansehnliche Hürlein, sagt Luther, heiratet und sie von allem Übel befreit, mit allen Gütern ziert. Und daher ist es künftig unmöglich, dass die Sünden sie verdammen, denn sie lasten ja nun auf Christus und sind in ihm verschlungen. Daher besitzt dieses Mädchen eine so reiche Gerechtigkeit in ihrem Bräutigam. So hat es Luther ausgedrückt. Und genau das sagt Paulus hier. Gott wurde arm um unseretwillen, damit wir durch seine Armut reich würden. Jesus nimmt meine Armut auf sich. Er macht das um meinetwillen. Und ich bekomme seinen Reichtum. Das, was um seinetwillen da ist, an Vergebung, an Vollkommenheit. Und wissen Sie, damit ist klar, was wirklich Armut ist und was wirklich Reichtum ist. Wirklich arm bin ich deshalb, weil ich beladen bin mit Schuld vor dem heiligen Gott. Es kommt ja nicht darauf an, wie ich mich sehe, ich finde mich immer noch ganz gut, sondern es kommt darauf an, wie Gott mich sieht, das entscheidet doch. Das ist meine Armut. Dass ich dadurch abgetrennt bin von der wichtigsten Verbindung meines Lebens, die über meine ewige Existenz entscheidet. Verstehen Sie, das ist meine Armut, beladen mit Schuld. Und reich? Reich ist dann das Gegenteil davon, dass ich versöhnt worden bin mit diesem Gott. Dass ich sicher geborgen bin unter seinem Schutz. Dass ich von ihm die Garantie und das Versprechen habe, dass ich nicht 2 oder 3 Meter unter der Erde ende mit meiner Existenz, sondern dass ich einmal auf ewig bei ihm sein werde, in seinem Himmel, dass ich die Garantie des ewigen Lebens bekomme, dass mein Leben nicht verloren geht, dass ich nicht das für mein Leben bekomme, was ich eigentlich verdient hätte, nämlich die ewige Trennung von Gott. Und das hat Jesus die Hölle genannt, die Verdammnis. Das heißt, dass ich ewig abgetrennt sein werde, dort, wo ich hinkomme, wenn es darum geht, was ich mit meinem Leben vor Gott verdient habe. Und damit kommen wir zum Schluss zwangsläufig zum dritten Leitsatz über unser Thema Arm und Reich. Ich fasse nochmal zusammen. Wir hatten erstens gesehen, viele Reiche sind arm. Und wir hatten gesehen, aller Reichtum endet irgendwann in Armut. Und dann der zweite Leitsatz, Gott wurde arm für uns. Und der Höhepunkt dieser Armut Gottes ist, dass Gott von Gott verlassen an diesem Kreuz stirbt. Und jetzt kommt der für uns entscheidende dritte Leitsatz. Drittens, nur Arme werden reich. Nur Arme werden reich. Das heißt, nur solche Leute, die ihre Armut Gott gegenüber einsehen, nur solche Leute, die das Gott gegenüber zugeben, nur die bekommen seine Vergebung geschenkt. Man könnte auch sagen, nur Schuldige werden begnadigt. Und deswegen war das der erste Satz in der berühmten Bergpredigt von Jesus, den Sie alle schon mal irgendwo gehört haben, wo Jesus sagt, selig, also glücklich zu schätzen, sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und geistlich arm bedeutet nicht die Leute mit einem niedrigen IQ, sondern geistlich arm bedeutet, selig sind die Leute, die zugeben, dass sie mit leeren Händen vor Gott dastehen. Das sind die geistlich Armen. Selig sind die Leute, die kapiert haben, dass sie auf Vergebung angewiesen sind und die Ja sagen zu Gottes Urteil, dass ihr Leben bis dahin eine Frechheit dem heiligen Gott gegenüber gewesen ist. Das sind die geistlich Armen, meine Bedürftigkeit zugeben. Und wissen Sie, deshalb hat Paulus, und jetzt erklärt sich das auch, seinen Satz hier in 2. Korinther 8, Vers 9 begonnen mit den Worten, ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Das hat er zu den Christen dort gesagt. Da sagt, Leute, ihr habt begriffen, dass Gottes wichtigstes Weihnachtsgeschenk für euch seine Gnade ist. Und Gnade ist nicht irgendein theologisches Wortgeklingel, sondern Gnade bedeutet, dass Gott mir etwas schenkt, was ich nicht verdient habe. Verstehen Sie, das ist Gnade. Dass Gott mir etwas in die Hände drückt, was ich mir nie hätte erarbeiten können. Dass Gott meinem Konto etwas gut schreibt, was da eigentlich nie hingehören würde. Und dass er mir das gibt, was ich am dringendsten brauche. Seine Gnade, seine Vergebung. Und Gnade bedeutet eben, dass Jesus, denken Sie an den Bräutigam in Luthers Bild, dass Jesus für meine Schulden aufkommt. Und deswegen sagt Paulus den Christen dort in Korinth, ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Ihr habt eingesehen, ihr seid überzeugt, wie arm ihr vor Gott dasteht. Und deshalb, Leute, wisst ihr es von ganzem Herzen zu schätzen und ihr seid unendlich dankbar dafür, dass Gott um euretwillen arm wurde bis zum Tod am Kreuz. Nur Arme werden reich. Und wir lassen es jetzt auch von dem schönen Gesang der Kinder überhaupt nicht stören. Nur Arme werden reich, weil sie Gott ihre leeren Hände hinhalten. Und das ist die Schlüsselfrage. Verstehen Sie? Das ist die Schlüsselfrage, an der sich entscheidet, ob wir diesmal wirklich Weihnachten feiern mit Jesus oder ohne ihn. Ob wir, ob Sie in diesem Sinne arm geworden sind. Es ist eine große Not, dass viele Zeitgenossen, und das war zu allen Zeiten so, Jesus einfach nett finden. Ja? Einfach nett oder bewundernswert oder beeindruckend. Und Weihnachten gönnt man sich dann eben ein paar mehr Gedanken über Jesus. Man findet ihn ja nett und beeindruckend. Aber es ändert nicht wirklich etwas an unserem Leben. Neulich stieß ich auf einen interessanten Artikel über den berühmten Sänger Leonard Cohen. Ich sage hier vielleicht auch ein paar Fans. Leonard Cohen, der blieb bis zu seinem Tod vor 3 Jahren ein überzeugter religiöser Jude. Und trotzdem beschäftigte Cohen sich viel mit Jesus. Obwohl das Judentum ja Jesus nicht anerkennt als den Sohn Gottes, nicht anerkennt als den Retter, den Messias. Als sein Freund Bob Dylan 1979 zum Christentum konvertierte, wie immer das im Einzelnen zu bewerten ist, aber da brachte das Leonards Welt, das hat er auch gesagt, ins Wanken. Und er sagte damals, ich verstehe nicht, wieso entscheidet sich Dylan zu einem so späten Zeitpunkt für Jesus? Die ganze Jesus-Sache verstehe ich nicht. Und trotzdem fühlte er sich immer zu ihm hingezogen, zu Jesus. Er sagt, die Persönlichkeit dieses Mannes hat mich berührt. Und Jesus ist vielleicht der prächtigste Kerl, der je auf Erden herumgelaufen ist. In seiner letzten CD-Veröffentlichung vor seinem Tod hebt Cohen dann nochmal besonders Jesus hervor, in dichterischer Sprache. Und er sagt dort, wenn man das übersetzt, ich sitze jede Nacht mit ihm zusammen und ich wünsche mir, Zitat, ein Abkommen, sagt er zu Jesus, zwischen deiner Liebe und der meinen. Ein Abkommen zwischen deiner Liebe und der meinen. Das ist dichterische Sprache. Aber ich fürchte, darin verbirgt sich ein tragischer Irrtum. Verstehen Sie, wir Menschen sind nicht in der Position, mit Jesus ein Abkommen auf Augenhöhe irgendwie zu treffen und zu sagen, okay, ich wende mich ihm mal zu und wir können uns ja mal austauschen und der freut sich sicherlich, dass ich mich auch mal um ihn kümmere. Das ist nicht unsere Position, verstehen Sie? Es hilft uns nichts, anerkennende Worte für Jesus zu finden, solange wir nicht einsehen, dass wir was von ihm brauchen. Gnade. Vielleicht beginnt es damit und irgendwann muss es ja mal beginnen, dass wir sagen, okay, ich teste das mal. Ich lasse seine Worte mal auf mich wirken. Ich studiere mal seine kurze Biografie in den Evangelien. Das ist ein Anfang. Aber dann kommt es darauf an, dass wir dabei nicht stehen bleiben, sondern dass wir verstehen, was der Anspruch Jesu ist. Und dass das, was wir mehr als alles andere von Jesus brauchen, nicht ein Vorbild ist, so sehr sein Vorbild wirkt, sondern Gnade, Vergebung. Dass er am Kreuz dort hing, um für meine Schuld zu zahlen. Und diese Gnade, wissen Sie, die bekommen wir nicht durch ein Abkommen. Die bekommen wir nicht dadurch, als hätten wir noch irgendeine Verhandlungsmasse beizutragen, so ein paar fromme Taten, die wir noch irgendwo aufzuweisen haben, oder eine religiöse Familie, oder ein paar hohe Spenden oder so. Verstehen Sie, das reicht nicht. Das ist vor Gott so erbärmlich. Nein, nur Arme werden reich. Nur Arme werden reich. Wir bekommen diese Gnade nicht durch ein Abkommen, sondern nur durch Kapitulation. Und dann erst werden wir aus tiefstem Herzen dankbar dafür werden, dass Jesus um unseretwillen arm wurde, damit wir durch seine Armut reich würden. Nur Arme werden reich. Und damit stehen wir am Ende unserer Reise noch einmal vor der gleichen Frage. Vor der gleichen Frage, mit der wir diese Reise begonnen hatten. Und diese Frage lautet, welchen Reichtum streben Sie an? Welcher Reichtum ist wirklich erstrebenswert? Oder anders gefragt, wohin wollen Sie mit diesem Leben, mit diesem einen Leben, das Gott Ihnen geschenkt hat? Wo wollen Sie damit hin? Was ist das Ziel? Von Gottes Seite aus ist das klar. Gott hat Ihnen dieses Leben geschenkt mit dem großen Ziel, dass Sie ihn kennenlernen. Dass Sie ihn lieben lernen. Dass Sie für ihn leben. Dass Sie verstehen, wie sehr Sie ihn brauchen und wie sehr er Sie liebt. Das ist das Ziel, das Gott mit Ihrem Leben hat. Und dann ist so viel dazwischen gekommen. Natürlich, wir werden reingeboren in eine Menschheit, die sich längst von Gott abgewandt hatte, aber wir haben auch mitgemacht. Wir haben alle mitgemacht, wir können uns nicht rausreden. Wir haben voll mitgezogen in diesem Leben ohne Gott. Aber Gott hat uns nicht aufgegeben. Gott hat sie noch nicht aufgegeben. Und mich auch nicht. Und dafür hat er einen hohen Preis gezahlt. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Am Ende bleibt eine Frage. Und die können Sie wirklich nur selbst für sich beantworten. Die Frage heißt, ob Sie schon arm genug sind, um Ihre Hände nach dieser Gnade Gottes, nach seiner Vergebung auszustrecken. Ob Sie bereit sind, das vor ihm zuzugeben. Das kann Ihnen ja niemand aufdrängen. Da kann Sie niemand rein argumentieren, sondern Gott sieht ja Ihr Herz und er weiß, ob es ehrlich ist oder nicht. Und Jesus sagt, dass wir ihn ansprechen können jederzeit. Wir brauchen dafür keine Kirche, wir brauchen dafür keine Rituale. Er ist ja wirklich auferstanden, er ist ja da. Es ist ja kein Selbstgespräch, das wir führen, wenn wir zu Jesus beten. Und deswegen können wir so zu ihm kommen, dass wir, und ich weiß, viele von uns, die haben das ja auch schon gemacht in ihrem Leben, dass wir ihm das sagen, dass wir sagen, Jesus, ich sehe es ein, dass ich mein Leben so gelebt habe, wie du es in deinem Wort sagst. Ich sehe es ein, dass ich dir unendlich viel schuldig geblieben bin, an Vertrauen, an Dankbarkeit, an Ehrerbietung, an Gehorsam. Und ich danke dir, dass du das gemacht hast, dass du dieser Bräutigam geworden bist, dass du am Kreuz wirklich dich hast hinrichten lassen mit allen Schmerzen und aller Finsternis, die dazugehörte, um meine Strafe, die ich verdient hätte, auf dich zu ziehen. Und dass du das bewiesen hast, dass es war es, indem du nicht mal 48 Stunden später wirklich auferstanden bist von den Toten. Das war das entscheidende Beglaubigungssiegel. Es ist wahr, dass du meine Strafe trugst. Und jetzt möchte ich dich bitten, rette mich. Vergib mir meine Schuld. Lass das wahr werden auch in meinem Leben, was du an Reichtum dem versprochen hast, der mit seiner ganzen Armut zu dir kommt. Ich komme zum Schluss. Wir haben heute einiges von Managern gehört, die sich in ihrem Reichtum verstrickt haben. Deswegen schließe ich mit dem persönlichen Bekenntnis eines Managers, der trotz allen Erfolgs glasklar erkannt hat, dass er alles Gott verdankt. Ein Manager, der verstanden hat, dass er letztlich vor Gott und vor Gottes Thron und Macht als ein Armer dasteht, der völlig auf Gnade angewiesen ist. Ein Manager, der sich auch im Leben und im Sterben verlassen hat, darauf, dass Jesus durch sein Kreuz und seine Auferstehung uns Frieden und Versöhnung mit Gott geschenkt hat. Heinz Horst Deichmann. Deichmann, wahrscheinlich hat fast jeder von uns irgendwann mal ein paar Schuhe von ihm getragen, also von seinem Laden. Er dirigierte einen weltweit aufgestellten Konzern. Heute führt das sein Sohn weiter, der auch Christ ist. Aber Deichmann machte immer deutlich, mein Leben soll Jesus dienen. Die Sächsische Zeitung beschrieb ihn mal in einer Schlagzeile als Schuhhändler, Milliardär und Missionar. Schuhhändler, Milliardär und Missionar. Mit 77 Jahren, das war 2003, blickte Deichmann zurück auf den großen Teil seines Lebens. Da wurde er nämlich vom Manager-Magazin in die Hall of Fame aufgenommen. Also das war eine Spitzenehrung für besondere wirtschaftliche Erfolge. Und in seiner Dankesrede schloss Deichmann viele ein, die seinen Weg begleitet hatten, seine Familie, seine Freunde. Und dann beendete er diese Dankesrede dort vor der versammelten Manager-Elite mit diesen Worten. Darüber hinaus weiß ich mich jedoch dem in Dankbarkeit verpflichtet, der seine Jünger, also Jesus weiß es sich in Dankbarkeit verpflichtet, der seine Jünger nach ihrer Rückkehr von einer erfolgreichen Missionsreise so begrüßte. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Darüber freut euch nicht, dass ihr Erfolg hattet. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Freut euch aber, sagt Deichmann im Rückblick auf sein Leben, dass ihr einen Platz im Himmel bei Gott habt. Mehr Reichtum geht nicht. Für Deichmann nicht und für sie auch nicht. Ich will noch zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, danke. Danke, dass es diesen Reichtum wirklich gibt, dass diese hilflose Verlorenheit, die letztlich an allem hängt, was uns hier kostbar ist und was doch vergänglich ist, dass sie nicht das letzte Wort hat, dass das Grab nicht das letzte Wort hat über unser Leben, sondern dass du es sprichst und dass du uns diesen Ausweg freigekämpft hast, dadurch, dass du am Kreuz gestorben bist, um unsere Schuld zu tragen, um die Strafe, die wir verdient hätten, auf dich zu ziehen. Und dass jetzt der Weg frei ist, dass unser Leben nicht in der ewigen Verlorenheit enden muss, sondern dass wir nach Hause kommen dürfen. Und dass du versprochen hast, dass alle, die dir glauben und die sich von deiner Gnade beschenken lassen, dass du die nicht wegschicken wirst. Herr, hilf uns ehrlich zu sein mit unserem Leben. Und bitte, hilf, dass wir dir vertrauen können. Amen.